Schlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 147 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. In dieser Folge sprechen wir mit dem Athletiktrainer Thomas Strobel über den Turbo im Athletiktraining, nämlich der Sprungkraft. Sprungkraft ist ja weit mehr als nur Hochspringen. Sie ist ein zentrales Element im Athletiktraining, egal in welcher Sportart. Überall, wo du schnelle Bewegungen brauchst, die du schnell umsetzen musst. Das ist bei Mannschaftssportarten so, zum Beispiel beim Basketball, beim Volleyball, beim Fußball, aber auch in Einzelsportarten wie beim Mountainbiken, beim Surfen oder auch im Sprint. Dahinter steckt die Fähigkeit, in Bruchteilen von Sekunden maximale Kraft zu entwickeln und den Körper explosiv nach oben oder nach vorne zu katapultieren. Der Schlüssel dazu liegt in der Aktivierung und Optimierung deiner schnellen Muskelfasern, den sogenannten Fast-Twitch-Fasern, die für explosive Bewegungen verantwortlich sind. Im Gespräch mit dem Athletiktrainer Thomas Strobel tauchen wir ein in die Welt des Sprungtrainings. Wie es nicht nur deine Höhe verbessert, sondern auch deine Beschleunigung, deine Wendigkeit und Reaktionsfähigkeit steigert. Wir sprechen auch darüber, wie gezieltes Training die Power deiner Muskeln und deiner Sehnen multipliziert, welche Übungen dich dabei wirklich nach vorn bringen und warum Sprungkraft der unsichtbare Turbo in deinem gesamten Athletikprofil sein kann. Bevor wir aber zum Gespräch kommen, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich, wo du Thomas Strobel live erleben kannst. In den letzten Folgen meines Podcasts haben wir schon mehrmals von der BSBR Trainer Convention gesprochen, die von 26. bis 29. September geplant ist. Dazu haben wir sehr viele E-Mails bekommen, denn ursprünglich sollte sie ja am Farkassee stattfinden. Allerdings wären viele von euch gerne dabei, können aber aufgrund von beruflichen Verpflichtungen, aufgrund von Wettkämpfen oder auch von privaten Terminen nicht vor Ort dabei sein. Da haben wir natürlich zugehört und die ganze Convention auch gleich umgeplant, nämlich auf online. Das gesamte Programm wird jetzt von Freitag bis inklusive Montag ab 18 Uhr, also am Abend, zu euch nach Hause gestreamt. Und das hat viele Vorteile. Du kannst zum einen von zu Hause teilnehmen oder auch vom Hotelzimmer aus oder auch zwischen zwei Trainingseinheiten. Es wird deutlich günstiger für dich, es entstehen keine Reise, keine Hotelkosten und die Inhalte, die bleiben im vollen Umfang erhalten. Mit dabei ist die Sportpsychologin Miriam Wolf oder die Athletiktrainer David Lechner, Lukas Kitzberger, Martin Mader, Thomas Strobel und es gibt dann noch ein kostenloses Bonus-Update mit einem Vortrag eines deutschen Sportwissenschaftlers, den du bestimmt kennst. Mehr dazu gibt es im Programm auf bewegungsakademie.at. Dort findest du wie immer alle Infos zum Programm, zu den Referentinnen und Referenten und natürlich auch den Link zu den Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Jetzt einmal auf jeden Fall vormerken, Freitag, der 26. September bis Montag, der 29. September. Immer ab 18 Uhr, alle Infos auf bewegungsakademie.at. Ja, und genau bei dieser Fortbildung hält auch unser heutiger Interviewgast Thomas Strobel am Montag, dem 29. September, einen Vortrag über Sprungtraining mit System, von Athletiktraining zur sportartspezifischen Leistung. Ja, ich freue mich, er wird in diesem Interview schon einmal einen kurzen Einblick geben und ich freue mich, dass ich ihn hier begrüßen kann. Servus, Thomas.
Ja, hallo, ich danke für die Einladung.
Hallo Thomas, du bist ja ein gefragter Athletiktrainer bei uns im Raum Graz, aber auch darüber hinaus und bist auch bei Traineraus- und Fortbildungen immer wieder dabei. Welche Rolle hat denn Sprungtraining bei dir im Gesamtkonzept, wenn es um Athletiktraining geht?
Ja, das kann man eben auf mehreren Ebenen sehen. Also man sieht natürlich gleich mal so diesen direkten Transfer. In sehr vielen Sportarten spielt die Sprungkraft eine Rolle. Das ist jetzt im Volleyball, Basketball, im Fußball, wenn man auf einen Kopfball geht, in leichtathletischen Sprungdisziplinen. Das heißt, Sprungtraining ist natürlich was, um direkt die Sprungkraft zu verbessern. Ich sehe aber vor allem den Stellenwert, dass man das als Transfer halt auch sieht, weil was man auch in fast allen Sportarten braucht, ist einfach eine Art von Schnelligkeit, Antrittsschnelligkeit, maximale Schnelligkeit, schnelle Richtungswechsler. Und Sprungtraining ist da einfach sehr wichtig so für diesen Transfer, wenn man jetzt hier Kraftfähigkeiten in der Kraftkammer arbeitet, über Muskelaufbautraining, über Maximalkrafttraining, dass man über eben ein gut aufgebautes Sprungtraining einen guten Transfer schafft für dann eben die Schnelligkeitsfähigkeiten, die man dann halt eben am Platz oder am Feld braucht. Also das ist für mich so die wichtigste Sache dabei.
Du bist ja auch bei Trainerausbildungen und bei Instruktorenausbildungen der BSBA dabei. Beziehst du hier Sprungtraining mit ein in das Gesamtkonzept?
Auf jeden Fall. Also bei mir im eigenen Training sowieso, also fängt schon an im Nachwuchs. Also ich bin da auch beim GRK im Nachwuchs, schon ab der U11, also mit den 10-Jährigen aufwärts. Und da spielt es schon eine Rolle, dass wir das schon mit integrieren und dann halt einfach sukzessive aufbauen. Also das ist auch nichts, wo man sich einfach nur irgendwelche YouTube-Videos anschaut oder irgendwelche TikTok-Reels anschaut, schaut, was da Profis machen und das nachmacht, sondern das muss genauso wie ein Krafttraining in der Kraftkammer einfach strukturiert und nach und nach aufgebaut werden. Also da spielt es schon eine Rolle, bis hin dann auch im Leistungsbereich, wenn dann halt einfach wirklich die Muskelmasse schon da ist, die Maximalkraft schon gut ausgereizt ist, dann kann man mit einem gezielten Sprungtraining dann auch deutliche Fortschritte auch eben in der Schnelligkeit, wie ich es gesagt habe, noch erzielen. Also da spielt das dann auch nochmal eine sehr große Rolle. Und im Unterricht, natürlich haben wir das auch immer wieder mit drinnen, wobei in den klassischen Instruktorenausbildungen oft die Zeit fehlt. Also gerade für sowas, wie es da jetzt auch geplant ist in der Fortbildung, dass man mal da 1,5 Stunden ins Detail geht, viele Dinge schon voraussetzt. Also ich setze da natürlich schon voraus, dass man das Basiswissen aus Instruktoren und vielleicht auch schon aus dem Trainergrundkurs und so aus den Ausbildungen hat. Und dann kann man da nochmal ein bisschen gezielter reingehen. Aber so basic wird es immer wieder natürlich auch von mir untergebracht im Unterricht, weil es einfach so ein wichtiges Puzzleteil im Athletiktraining sehe.
Das heißt, du baust Sprungtraining systematisch ein im Athletiktraining, damit Explosivität verbessert wird bei deinen Athleten und Athletinnen. Wie steigst du dann ein beim Thema Sprungtraining mit Kindern und Jugendlichen?
Also am Anfang ist es sehr basic, also auch das ist immer wichtig zu sagen, also wenn man sich das bei den 10-, 11-, 12-Jährigen anschaut, das ist nichts Spektakuläres, das sind einfach grundlegende Sprungformen, geht es darum, dass sie das einmal kennenlernen, auch richtig landen lernen, auch das ist so eine wichtige Sache, also da geht es noch nicht darum, irgendwelche fancy Übungen zu machen, aber je länger man dabei ist und je besser einfach diese Basics ausgebildet sind, desto mehr kann man einfach spezifische Sprungformen, komplexere Sprungformen eben hernehmen, weil sie dann notwendig sind und weil sie dann in dem Fall auch zielführend sind.
Welche physiologischen Faktoren bestimmen denn dann, wie explosiv jemand ist, beziehungsweise wie gut dass er im Sprungtraining ist?
Genau, also was ich kurz schon angesprochen habe, einmal, wenn man so ausholt, eine Basis für das alles ist einfach einmal die Maximalkraft. Also je höher die Maximalkraftwerte sind, desto größer ist auch das Potenzial, wirklich auch schnell Kraft zu entwickeln. Dafür, wenn man da noch weiter reinzoomt, auch der Muskelquerschnitt, also eine gewisse Muskelmasse ist dann natürlich auch schon mal förderlich, muss dann halt einmal passen in Relation zum Körpergewicht, weil das müssen wir dann ja auch beschleunigen, aber grundsätzlich Muskelmasse, Maximalkraft ist die Basis. Und dann kommt halt so dieser Begriff Explosivkraft ins Spiel, also wirklich Explosivkraft zu entwickeln. Auf Englisch ist es ein Rate of Force Development, das sagt das ein bisschen genauer aus. Das heißt, auch wenn ich eine hohe Maximalkraft habe, dauert das eine gewisse Zeit, bis ich die entwickeln kann. Und bei Sprüngen oder aber Sprints habe ich ja nur eine kurze Zeit, um Kraft auf den Boden zu bringen. Das heißt, je schneller dieser Kraftanstieg ist, wenn ich jetzt nur 200 Millisekunden Bodenkontaktzeit habe, je schneller mein Kraftanstieg ist, desto mehr von meiner Maximalkraft kann ich dann auch ausnutzen und desto besser ist dann auch die Beschleunigung von meinem eigenen Körpergewicht. Das heißt, Explosivkraft ist da einfach ein wichtiger Faktor. Und physiologisch, was da eine Rolle spielt, ist schon mal Muskelfaserverteilung. Also so Fast-Twitch versus Slow-Twitch-Fasern ist da so ein Thema, weil da einfach Nervenleitgeschwindigkeit und Kontraktionsgeschwindigkeit schon mal ganz andere ist. Und diese Begriffe der intra- und intermuskulären Koordination, das ist auch was, was wir in den Instruktorenausbildungen schon immer genauer besprechen. Also intramuskuläre Koordination betrifft halt, wie gut, dass der Muskel angesteuert wird. Das heißt, wie viele Fasern werden da rekrutiert und aktiviert? Wie hoch ist die Feuerrate? Also wie hoch ist die Frequenzierung? Wie schnell werden die angesteuert? Und das spielt alles auch eine Rolle auf, wie hoch die Kraftentwicklung ist und auch wie schnell die Kraftentwicklung ist. Und der zweite Faktor ist eben diese intermuskuläre Koordination. Das heißt, wie gut, dass halt verschiedene Muskeln, die an der Bewegung beteiligt sind, zusammenspielen. Und das sind halt unzählige Muskeln in jeder Bewegung und auch in einem simplen Counter-Movement-Jump sind da sehr viele Muskeln. Einerseits, die halt einfach die Bewegung jetzt ausführen, sei es jetzt die Streckung vom Sprunggelenk, von Knie und Hüfte. Und dann gibt es aber auch die Gegenspieler, die dafür verantwortlich sind, dass einfach die Gelenksicherheit gewährleistet ist. Man nennt das die Antagonisten-Koaktivierung. Das ist aber eine richtige, wichtige Rolle. Wenn Kraft entwickelt wird, müssen andere Muskeln trotzdem das Gelenk stabilisieren, zentrieren. Und wenn es um schnelle Kraftentwicklung geht, soll das aber auf ein Minimum reduziert werden. Das heißt, es soll dann einfach eine flüssige Bewegung werden und nicht irgendwie so unnötig angespannt. Das soll einfach locker und leicht wirken. Und das trainiert man eben nur damit, dass man auch schnelle Bewegungen durchführt. Also da stehen wir dann mit einem klassischen Krafttraining, mit Maximalkrafttraining irgendwann an. Da braucht man dann diese schnellen Bewegungen und da kommt dann einfach für den Transfer dieses Sprungtraining ins Spiel.
Okay, du sagst also, bevor es ins Sprungtraining geht, machst du mal gezieltes Krafttraining. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so bewandert sind anatomisch, welche Muskelgruppen stärkst du denn vorher, bevor du dann ins Sprungtraining gehst?
Genau, also es geht da immer wieder so um diese Triple Extensioner. Das heißt, also meistens, wenn es um Sprünge geht, wenn es um Sprints geht, ums Abdrücken, so Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, also diese Gelenke müssen gestreckt werden. Das heißt, da geht es um Wadenmuskulatur, Muskulatur der Oberschenkelvorderseite und dann auch über Muskulatur der Oberschenkelrückseite, Gesäß, Adductor Magnus, also sind der Hüfte dann noch streckt, also das sind so die Sachen. Und man braucht sich da eh nicht so viel Gedanken machen, welche einzelnen Muskeln das sind. Also wenn es jetzt nur um eine Kraftentwicklung da geht, sondern es geht da um die Bewegungen. Das heißt aber mit so klassisch einer Kniebeuge, auch mit so Ausfallschrittvarianten, mit Kreuzhebevarianten, da ist man da schon mal gut dabei, dass man dann die richtigen Muskelgruppen einmal trainiert, kräftigt, dass man da einmal so die Basis legt, dass die Muskelmasse vorhanden ist und dass das Maximalkraftniveau einmal vorhanden ist.
Wenn wir jetzt in einem Sprung ein wenig reinzoomen, was müssen denn die Athleten und Athletinnen beachten vor dem Sprung, beim Sprung selber und bei der Landung, damit sie den auch technisch richtig ausführen und damit sich keine Fehler einschleichen?
Ja, kommt darauf an, auch, welche Sprungformen das sind. Also Technik ist da ganz unterschiedlich. Was man da sagen muss, auch die Individuen sind da auch unterschiedlich. Also man kann da auch nicht so irgendwie pauschal sagen, wenn es jetzt um einen Counter-Movement-Jump geht, dass einfach nur so hoch springen wie möglich mit einer Ausfallbewegung, dass man sagt, man muss jetzt genau 90 Grad nach unten gehen oder so irgendwas. Auch das ist ganz unterschiedlich, je nach Hebelverhältnissen, wie lang sind die Beine, Oberschenkel zu Unterschenkel, wie lang ist Oberschenkel zu Oberkörper. Also das macht einen Riesenunterschied, wie manche sich da bewegen. Aber dann, manche sind, sagt man, so kraftlastige Typen versus so elastische Typen. Die elastischen machen nur so eine kurze Ausfallbewegung und nutzen da den Dehnreflex, nutzen so Sehnen, Faszien, Bindegewebe viel besser aus. Die brauchen jetzt eine große Ausfallbewegung und bei anderen ist es aber eine weitere Ausfallbewegung, weil die das eher über die Kraft machen. Die brauchen dann auch einen längeren Bodenkontakt, um genug Kraft auf den Boden zu kriegen. Deswegen ist es pauschal immer ein bisschen schwierig. Zweite Sache ist auch, wenn es um Verletzungsprävention geht, da gibt es so zwar ganz heiße Lager immer, dass sie da gegenseitig auf da irgendwie bekriegen. Wenn es zum Beispiel um die Beinachse geht, dass jetzt die Beinachse eingehalten wird beim Absprung, bei der Landung. Klassisch ist immer gesagt worden, Beinachse ist natürlich wichtig für die Verletzungsprävention. Wenn man sich oft so Studien dann anschaut, sieht man da nicht wirklich Zusammenhänge. Also es gibt genug Leute aus der Praxis, wo man sieht, dass die mit einer ganz schlechten Beinachse abspringen und landen und nie Probleme haben, weil sie die Strukturen einfach dementsprechend anpassen können. Also ich würde da überall nicht zu genau jetzt da schauen und irgendwie ein Leitbild auf alle übertragen. Trotzdem ist für mich wichtig, dass man einfach das so kontrollieren kann, wie eben die Sprungform gerade jetzt da gefordert ist. Also Beispiel, zum Beispiel Beinachse, wenn ich das will, wenn ich sage, jetzt wollen wir da technisch sauber arbeiten, zum Beispiel im Nachwuchs, und ich hätte gerne eine kontrollierte Landung, dass das abgefedert wird, dass es eine weiche Landung einfach wird, metaphorisch gesprochen, dann sollen die das kontrollieren können. Dann sollen die nicht einfach irgendwie reinspringen und ohne dass sie da was abfedern. Das gleiche gilt für die Beinachse. Wenn ich einfach sage, bitte Schatz, dass die Beinachse eingehalten wird, Knie sollen da nicht nach innen kollabieren. Wenn das verlangt wird, soll man das kontrollieren können. Also das ist für mich schon so eine Grundvoraussetzung, dass das einmal funktioniert. Wie es dann in den spezifischeren Sprüngen ausschaut, ist dann sehr unterschiedlich. Da bin ich dann nicht mehr so übergenau, weil ich einfach aus Erfahrung weiß und wenn man das auch aus der Datenlage weiß, dass da die Leute sehr unterschiedlich sind und dass man da nicht irgendwie ein Schema über alle drüber legen kann.
Wenn wir uns Tiere ansehen, die oft ein Vielfaches ihrer Körperlänge springen können, ich lege da mal die Aufmerksamkeit auf einen Frosch oder auf ein Känguru zum Beispiel, die sind oft gar nicht so muskulös, sondern die speichern die Energie in ihren vorgespannten Sehnen. Gibt es da beim Menschen auch so Strategien, um das anzuwenden, damit man dann explosiver wird?
Genau, also Menschen machen es sich genauso zunutze und auch da gibt es eben Unterschiede. Also das, was ich schon angesprochen habe, mit so elastischen Typen, das ist oft so, dass schon mal Hebel anders sind. Also wie schon gesagt, da geht es um Längen der Extremitäten, dann auch Verteilung. Also wenn jemand, das sind oft dann sogar dünnere Unterschenkel, wenn es ums Laufen oder so geht, dann ein Vorteil, weil es halt einfach mechanischer Vorteil ist. Dann weitere Sachen, was man dann von außen jetzt gar nicht so sieht, auch die Knochen, also der Fersenbeinhöcker, wenn der länger ist, dann hat man einfach einen besseren Hebel, kann ein größeres Drehmoment erzeugen. Und dann, wie du schon angesprochen hast, gerade Achillessehne im Sprint, im Sprung, aber im Laufen spielt das sehr große Rolle. Also gerade auch längere Achillessehnen sind auch ein Vorteil, was halt da einfach mal zum größten Teil genetisch jetzt da bedingt ist, weil sie einfach mehr Energie speichern können und die dann auch freigeben. Also so beim Aufprall, es wird so durch die exzentrische Energie dann gespeichert und die kann dann in der Konzentrik wieder freigegeben werden. Und zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch eine Anpassung, also nicht unbedingt die Längenentwicklung, aber die Sehnensteifigkeit kann sich da immer erhöhen. So ein Begriff, der klingt zuerst immer so ein bisschen negativ, eine steife Sehne, aber das bedeutet einfach, wenn da jetzt da theoretisch ein Gewicht draufgehängt wird, dann gibt die Sehne nicht so stark nach. Und das ist ein Vorteil in der Kraftübertragung, dass eben einfach direkter die Kraft, die im Muskel erzeugt wird, auf den Knochen übertragen wird. Und die Sehne da sehr viel nachgeben würde, wird da einfach Kraft verpuffen. Das heißt, das ist schon mal ein Vorteil, wenn es direkt übertragen wird. Und die Sehne kann auch, wie du schon angesprochen hast, Kräfte speichern und dann wieder freigeben. Das heißt, überall Training und da ist in erster Linie dann auch wieder mal das klassische Krafttraining als wichtigere, weil man da eine längere Wiederholungsdauer braucht. Also die Sehne soll dann länger unter Zug sein, damit es auch wirklich zu diesen Anpassungen kommt. Auch isometrisches Krafttraining wäre da was, was da sehr zielführend ist. Also das ist was, was da schon mal Sinn macht. Und trotzdem in den Sprüngen geht es dann auch wieder um spezifische Anpassungen. Also die Reaktivkraft wird dann einfach nur über diese Sprungformen trainiert und da kommt es dann auch wieder zu qualitativen Anpassungen in der Sehne. Und durch das kann auch einfach nur über diese mechanischen Eigenschaften schon bessere Sprungkraft dann auch langfristig generiert werden.
Also was die Sehnen betrifft, sehen wir einerseits genetische Dispositionen, die man eigentlich nicht verändern kann, aber es gibt auch einen Trainingseffekt. Also wenn man Sprünge öfter trainiert, dann ist man auch in der Lage, seine Sehnen dahin zu entwickeln, dass sie eben mehr Explosivitätsenergie speichern.
Genau. Also die Genetik lässt sich nie bestreiten. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Aber trainieren kann man jeden. Und es kann auch jede Sehne angepasst werden. Das heißt, auch wenn man jetzt genetisch da nicht die besten Eigenschaften hat, über Training kann man es trotzdem verbessern. Also jeder kann da schneller und schnellkräftiger gemacht werden.
Viele Hobbyathleten, die trainieren ja ohne Trainer oder Coach. Kann man hier auch Fehler machen? Gibt es da so typische Fehler, die man beim Sprungtraining öfters entdeckt?
Ja, fallen mir schon wieder Sachen auf und der größte Fehler wäre schon mal einfach kein Sprungtraining zu machen. Es ist schon mal gut, wenn da mal überhaupt dran gedacht wird. Aber sonst, was mir auffällt und teilweise auch, wenn es unter kontrollierten Bedingungen ist, bei Trainern und so, weil man da das vielleicht einfach zu wenig, also man sagen, so ein Studium und Ausbildungen, es ist ein bisschen zu wenig noch für mich Trainer gewesen bisher, also man kann da sicher mehr drüber sprechen. Und so Hauptfaktor sind da schon mal einfach Belastungskomponenten. Das heißt zum Beispiel Wiederholungsdauer, beziehungsweise, oder jetzt der Satzdauer, in dem Fall einfach die Anzahl der Sprünge, dass einfach so oft viel zu viele Sprünge in einer Serie gemacht werden. Und beim Sprungtraining geht es eben um Qualität, nicht um Quantität. Das heißt, ich kann da nicht 20 Sprünge in einer Serie machen, zumindest nicht, wenn das wirklich eine intensive Sprungform ist, sondern eher weniger Wiederholungen. Das wird also ein Hauptfaktor sein, was wir dann auch in der Fortbildung besprechen werden. Also in einer Serie oft nur 4, 5, 6 Wiederholungen. Und der zweite Fehler ist dann darauf auch noch zu kurze Pausen. Das heißt, da, wenn es nur wenig Wiederholungen sind und man das Gefühl hat, das ist nicht anstrengend, man braucht trotzdem eine ausreichend lange Pause, damit in der nächsten Serie wieder so eine maximale Qualität möglich ist. Das heißt, das passt oft nicht zusammen, Seriendauer ist zu lang, Pause zu kurz. Und durch das sieht man dann in jeder weiteren Serie einfach zu wenig Qualität, auf Englisch so zu geringer Intent. Also man hat dann nicht so einen maximalen Sprung, man kann gar nicht mehr voll wegspringen, weil aufgrund der Ermüdung die Leistung einfach minimiert ist. Und mit dem haben wir natürlich auch einen geringeren Output von unserem Training. Und die zweite Sache wäre einfach einmal so Sprungauswahl. Haben wir vorher schon mal angesprochen, viele suchen sich dann einfach Ideen irgendwo aus Social Media, gibt vielleicht irgendwelche coolen Sprungformen, irgendwelche fancy Übungen, aber das ist halt nicht für jeden gleichermaßen geeignet, insbesondere im Nachwuchstraining. Also da sehe ich das oft, dass dann einfach irgendwelche 12-jährigen Trainings von Profisportlern nachmachen. Das ist ein großer Fehler, den man immer wieder sieht. Eltern und Trainer wollen das kopieren, was halt die Top-Sportler in der jeweiligen Sportart machen. Sie sollten aber eher das kopieren, was diese Sportler in ihrer eigenen Jugend gemacht haben. Und das ist eben ganz was anderes. Also das ist nicht das, was man jetzt im Leistungssport sieht. Das heißt, es werden oft einfach zu intensive Sprungformen ausgewählt, die einfach noch nicht passen für das Leistungsniveau. Und als letzter kommt dann erst, was auch natürlich ein Faktor ist, den wir dann genauer besprechen werden. Was ist es für Sportart, was ist für Ziel, was brauche ich überhaupt für Sprungformen, dass ich überhaupt die richtige Sprungform aussuche, die richtige Richtung. Also es geht nicht nur einfach nur rauf, runter, sondern man kann ja auch nach vorne, zur Seite mit Drehungen das immer weiter kombinieren, je nachdem, was dann an der Sportart gefordert ist.
Misst du eigentlich die Höhe deiner Sprünge bei deinen Athletinnen oder ist das eher sekundär, wenn es nur um die Explosivität geht?
Kommt drauf an, also in den Sprungtrainings seltener, also ist man einfach für das zu aufwendig, muss ich ehrlich sagen, dass man da jeden Sprung irgendwie mitmisst. Bei manchen Sprungformen ergibt es schon, wenn man so Boxjumps macht, dann merkt man eh, ob man da die Höhe einfach erhöhen kann und nochmal irgendwie eine Gewichtsscheibe drauf, damit man nochmal um 3 cm höher springen muss. Aber Hürden, also bei manchen Sachen ergibt es dann eh von selbst. Sonst ist es eher so eine Diagnostiksache, wenn man dann langfristig sagt, man schaut einmal, ob sich da was verändert hat. Und da kann man schauen, eher über simple Sachen, also was ich persönlich mache, ist einfach mal Standweitsprung, das ist wahrscheinlich das Einfachste, man braucht nur ein Maßband und die Weite messen und das sagt sehr viel aus für sehr viele Sportarten. Also da, das wäre so eine ganz einfache Sache. Und inzwischen gibt es ja ganz coole Apps für das Ganze, so MyJump, da gibt es ja verschiedene Versionen davon schon, wo man auch Sprunghöhe messen kann, wo man Bodenkontaktseite messen kann. Ist nicht ganz perfekt, aber das korreliert schon ganz gut mit besseren und teureren Messverfahren und da kann man das schon ein bisschen machen. Aber ich bin selber jetzt nicht der Riesenverfechter von der Leistungsdiagnostik, wenn notwendig ja, aber nicht die ganze Zeit herummessen und dann nichts mit den Daten machen, dann ist es eher eine Zeitverschwendung. Wenn Sprünge trainiert werden und der Intent ist da und es wird mit Qualität gesprungen, dann wird sich auf jeden Fall auch was verbessern.
Du hast vorher das Training mit Kindern angesprochen, so wie es bei deinem Fußballclub ist zum Beispiel. Da wirst du aber, nehme ich an, eher so spielerische Formen einbauen.
Ja, genau, also fängt auch da schon an. Also, das ist halt dann jetzt dann nicht so ein Sprungtraining in dem Sinne, wie ich es jetzt bis jetzt beschrieben habe, aber zum Beispiel Springknoll springen ist was, was ich mit Kindern sehr früh und sehr gerne dann schon integriere. Da geht es eher so um Low-Impact-Sprünge, einfach, dass einmal überhaupt gesprungen wird, mit noch nicht voller Kraft, aber kurzen Bodenkontaktzeiten. Und man kann das halt dann einfach koordinativ und spielerisch dann aufbauen. Also wenn man da so ein paar Varianten mit einbaut, dann haben sie immer irgendwelche Challenges. Es geht dann nicht nur darum, dass ich sage, ja, ihr müsst jetzt da, also nicht 8 Serien 50 Mal springen mit kurzer Pause, sondern sie haben einfach irgendeine Challenge, irgendwas zum Beispiel gleichzeitig vor zurück springen oder in die Grätsche und wieder zusammenspringen oder irgendwelche Übungsvarianten. Und das ist für sie einfach ein bisschen eine Herausforderung und sie merken gar nicht, dass sie eigentlich dabei ein Sprungtraining machen. Das Gleiche kann man sich dann auch bei anderen Sprungformen überlegen. Also auch das geht auf spielerische Art und Weise auch. Kann man kombinieren in irgendeinem Hindernisparcours oder mit irgendeiner sportspezifischen Bewegung dann auch. Je älter das man dann wird, desto eher soll es dann auch mal in eine Qualität gehen, also dass dann schon die Sprungform so ausgeführt wird, wie man es eigentlich haben will, weil man hat ja eine Idee dabei. Und irgendwann wird es dann auch wichtig, dass einfach jeder Sprung dann wirklich auch maximal ist. Das funktioniert spielerisch dann irgendwann nicht mehr ganz ideal.
Schauen wir mal auf die andere Seite der Altersskala, zu den Senioren. Kann man zu alt sein für ein Sprungtraining, sodass der Körper überfordert ist? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich in jedem Alter unbedenklich?
Also, naja, zu alt, es kommt immer auf die Belastungsverträglichkeit an. Also, wenn jemand da immer dabei geblieben ist, und das ist ja überall das Gleiche, jetzt könnte man das Gleiche auch sagen für etwas Simples wie Laufen. Wenn einer sein Leben lang nie Sport gemacht hat und dann mit 60 Jahren und stark übergewichtig anfängt zum Laufen, dann werden die Gelenke das nicht lang mitspielen. Da muss man das ganz vorsichtig übergehen, vielleicht davor Radfahren, Krafttraining und so weiter aufbauen. Und da ist das Gleiche. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung auch wieder im klassisch einfach einmal konventionelles Krafttraining, damit sie einfach das Bindegewebe, dass sie die Knorpel und so anpassen können und der Belastungsverträglichkeit überhaupt da ist. Aber wenn das gewährleistet ist, gibt es eigentlich jetzt keine wirkliche Obergrenze, wenn nicht wirklich eine Verletzung da ist, dass das schon, wo das irgendeine Kontraindikation ist. Aber sonst ist es möglich und das sieht man auch in manchen Sportarten, dass da 80-Jährige die Sportart noch absolvieren, dass dann immer Sprünge vorkommen, immer noch Sprünge trainiert werden. Also möglich ist es immer, aber immer eben individuell angepasst. Mit einem 80-Jährigen Unsportlichen nicht einfach anfangen mit Hürdensprünge, das kann dann ganz böse enden natürlich.
Ja, die Belastungsverträglichkeit ist ja sicher das Zauberwort. Aus meiner Erfahrung vernachlässigt man ja im Alter dann immer gewisse Trainingsinhalte, wie eben zum Beispiel die Schnelligkeit.
Genau, ja, und das ist.
Und die geht dann auch immer sehr schnell verloren. Aber eben nicht, weil man eben zu alt ist, sondern weil man es nicht mehr macht.
Genau, und das ist ja gerade, wenn man Training im Alter jetzt wirklich überlegt, wäre ja wirklich Springen was in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll ist. Also wie du schon angesprochen hast, Schnelligkeit und das weiß man auch, dass dann wirklich so diese Fast-Twitch-Fasern, die schnell zuckenden Muskelfasern, die sterben dann auch ab. Also die Nerven, die ansteuern, werden dann nicht mehr genutzt. Also wenn man nicht mehr schnelle und nicht mehr kraftvolle Bewegungen ausführt, dann werden diese Nerven nie angesteuert, sterben ab und mit denen sterben dann auch die Muskelfasern ab. Und deswegen werden die Bewegungen dann langsam. Und wenn es um Sturzprophylaxe geht, dass man einfach schon mal einen Sturz vorbeugen könnte, für das sind halt gerade die schnellen Muskelfasern die wichtigsten. Also wenn man das beibehalten kann, natürlich umso besser. Und die zweite Sache ist auch, wenn es um Knochendichte geht, da ist halt Springen auch wieder, gerade was die untere Extremität oder Wirbelsäule angeht, eine ganz eine super Trainingsform, um die Knochendichte zu erhöhen. Und auch das wieder, wenn wir schon wieder bei Sturzprävention sind, wenn es dann auch zum Sturz kommt, dann kommt es vielleicht auch zu Knochenbrüchen, beziehungsweise, was auch viele nicht wissen, der Knochenbruch geht oft den Sturz schon voraus. Also wenn so ältere Personen irgendwie so einen Oberschenkelhalsbruch haben, bei einem Sturz ist es nicht so, dass die stürzen und dabei der Knochen bricht, sondern die steigen zum Beispiel vom Bus aus, steigen die Stufe runter und der Oberschenkelhals kann dieser Kraft schon nicht mehr standhalten. Es kommt zu einem Bruch und dann erst zum Sturz. Und dann kommt vielleicht noch ein Rippenbruch oder irgendein Armbruch oder sowas auch noch mit dazu. Das heißt, wenn es um das geht, wirklich langfristig gesund zu sein, mobil zu sein, wäre es natürlich ideal, irgendeine Art von Sprüngen sogar beizubehalten. Dann mit 80 Jahren neu anfangen, ist natürlich immer schwieriger, als wenn man das gar nie rausgenommen hat aus dem Trainingsplan.
Das sind die sogenannten Impact-Belastungen, wo man den Körper gegen die Schwerkraft beschleunigt oder auch dann wieder abfängt, wenn man landet. Und das gibt eben erhöhte Knochendichte und stärkt die Muskulatur und die Sehnen, egal ob es jetzt Kinder sind oder Senioren sind. Wie schaut es denn eigentlich mit der Beweglichkeit aus? Spielt die eine große Rolle beim Athletiktraining, und speziell jetzt beim Sprungtraining? Ich denke da zum Beispiel an die Hüftbeweglichkeit.
Ja, ich würde sagen, also ein Mindestmaß ist überall notwendig. Also wenn es um die Beweglichkeit geht, sind wir so, also das ist so ein bisschen so die Eintrittskarte für die technisch einwandfreie Bewegung. In den meisten Fällen wahrscheinlich eine untergeordnete, weil man muss da schon sehr unbeweglich sein, dass da wirklich irgendwas Einschränkendes da ist. Gibt natürlich wieder Unterschiede, wie ich schon angesprochen habe, zur Technik. Also manche müssen da einfach tiefer gehen, weiter ausholen, die brauchen vielleicht eine bessere Beweglichkeit im Sprunggelenk und in der Hüfte. Bei anderen ist es gar nicht notwendig, dass sie so weit runterkommen. Aber ja, eine Mindestbeweglichkeit ist wie überall mal notwendig. Aber man muss nicht da jetzt irgendwie großartig Dehninterventionen oder so machen, damit sie die Sprungkraft verbessert. Da geht es vielleicht eher sogar in eine negative Richtung. Also auch eine Überbeweglichkeit kann da ein Nachteil sein. Also es soll ja dann sogar sein, dass man irgendwie so ein bisschen beim Ausholen oder in der Bewegung dann einmal so an die Dehnbarkeitsgrenze langsam stößt, weil dann kommt es ja schon mal zu so einem passiven Widerstand. Das heißt, das erzeugt dann schon wieder mehr gespeicherte Energie, wie wir es vorher bei der Sehne angesprochen haben. Und der Dehnreflex wird vielleicht dann auch besser ausgelöst, wenn wir da schon ans Dehnbarkeitslimit kommen. Das heißt, es gibt dann eigentlich so für jede Sportart, für jede Bewegung, das gleiche gilt auch für Ausholbewegungen, jetzt beim Tennisschlag oder beim Volleyball, dass man so eine Mindestbeweglichkeit natürlich braucht, um die Technik zu erzeugen, aber eine Überbeweglichkeit wäre dann schon wieder kontraproduktiv. Und deswegen sehen wir auch je nach Sportart gewisse scheinbare Beweglichkeitseinschränkungen, die nicht zwingend immer ein Problem sein müssen. Also in so Spielsportarten natürlich Waden oder Oberschenkelrückseite scheinbar nicht super beweglich sind. Das ist nicht immer ein Problem, das ist eine normale Anpassung. Wenn es dann einfach, wenn es gebraucht wird, damit man natürlich die Tiefe in einer Kniebeuge erreicht oder wenn der Sprung wirklich dann einfach nicht mehr so ausgeführt werden kann, wie es notwendig ist, um Anpassungen zu erzielen, dann muss man da vielleicht schon irgendwas dazu machen und das berücksichtigen. Aber spielt wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle.
So, das heißt, der Sweet Spot bei der Beweglichkeit ist relativ breit. Nur wenn man dann zu unbeweglich ist oder nach unten rausfällt oder oben rausfällt oder zu beweglich ist, dann muss man eben nachschärfen.
Genau.
Tom, du bist ja dabei bei der BSBR Trainer Convention von 26. bis 29. September. Hast deinen Vortrag dann am letzten Tag, am Montag, am 29. Hast jetzt schon tiefe Einblicke ins Thema gegeben, aber vielleicht kannst du noch mit deinen Worten ein wenig erklären, was die Teilnehmer dann bei dir erwartet.
Ja, ich will einfach so ein bisschen ein Konzept oder Ideen mitgeben, einmal, was für Sprungformen gibt's und einfach wie werden die gesteigert. Also sonst in anderen Trainingsformen ist es leicht, Intensität im Krafttraining steigern, wir nehmen mehr Gewicht, im Ausdauer, wir laufen schneller oder radeln mit mehr Watt. Im Sprungtraining ist das oft nicht so einfach, aber einfach, dass man ein bisschen überlegt, wie kann man Intensität in Sprungformen eben verändern oder steigern oder auch leichter machen, wenn notwendig. Dann auch je nachdem, was für Sportart haben wir, was für Richtungen brauchen wir, was gibt es da noch für Varianten, die wir mit bedenken können. Es ist einfach so ein Pool einfach an Ideen für Sprünge und das Ganze ein bisschen kategorisiert. Da kann man sich dann eh schon raussuchen, wo man einsteigt und wo man hin will. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das für jeden das gleiche Programm sein wird, sondern das geht, einfach eine Idee mitgeben. Und wie wir es jetzt schon ein bisschen angeschnitten haben, einfach so ein paar grobe Richtlinien zu wie viel Wiederholungen, wie sind die Satzpausen, wie soll das über längere Zeit gesteigert werden, also wenn wir über mehrere Wochen oder Monate jetzt da trainieren, wie ändert sich das Volumen, was müssen wir noch mit berücksichtigen, haben wir unterschiedliche Sportarten, in denen Sprünge sowieso schon vorkommen, nehmen wir jetzt der Volleyball her, wo sehr viel gesprungen wird, wie beeinflusst das jetzt da unser Sprungtraining, können wir da trotzdem jetzt gleich viel trainieren wie in einer anderen Sportart, also über solche Dinge werden wir einfach sprechen, damit man mal eine grobe Orientierung hat, und ein bisschen Vorlage und sie leichter tut, dann individuell zu planen in der jeweiligen Sportart mit den jeweiligen Sportlerinnen und Sportlern, mit denen man arbeitet.
Sehr gut, auf das freuen wir uns natürlich. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dabei sind, die das jetzt sofort in ihr Training einbauen möchten, ein wenig Sprungtraining und du eine einzige Übung empfehlen müsstest, die sie hier wählen, welche wären das?
Das wird wahrscheinlich immer eine gehasste Frage für jeden, weil es so schwierig ist und wir müssen Gott sei Dank uns ja nicht für einen entscheiden. Aber ja, habe ich schon damit gerechnet. Also was so in den meisten Fällen einfach für mich eine super Übung ist, wären so Bounce oder Boundings, werden sie genannt. Das heißt auf Deutsch einfach ein Sprunglauf. Das heißt einfach, man springt von linken auf rechten, von rechten auf linken Fuß im Laufen, aber trotzdem als Sprungform mit ordentlichem Abdruck. Weil man da einfach so diese einbeinige Stützphase hat, das abwechselnd rechts, links. Also genauso wie man es halt auch dann einfach im Sprint haben oder in meisten Sprungformen oder in meisten Sportarten ist die Sprungform, die man dann auch macht, auch einbeinig. Das heißt, wir haben das da ganz gut drinnen. Also das ist sicher eine Sprungform, die so gut wie überall irgendwie mit einbaue, wenn halt dann das Leistungsniveau dafür schon da ist. Und Variationsmöglichkeiten sind halt auch wieder gut. Also man kann da trotzdem das Ganze seitlich auch wieder machen mit Rotationen, je nachdem, wie es in der Sportart vorkommt. Also so Bounce, Sprunglauf, ob geradeaus, Zickzack, seitliche Sprünge, das ist auf jeden Fall was, weil ich sage, das ist ganz vorne dabei, diese Übung.
Genau, und ist leicht umzusetzen, braucht man keine Geräte.
Genau.
Ja, und jeder, der jetzt mehr von dir wissen möchte zum Thema Sprungtraining, der schaut jetzt noch auf bewegungsakademie.at und sichert sich gleich ein Ticket für die Fortbildung von 26. bis 29. September. Lieber Thomas, ich danke dir fürs Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns dann Ende September bei der BSBR Trainer Convention wieder sehen und hören.
Ja, ich freue mich auch schon. Danke nochmal für die Einladung.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.